Ja, eine wunderschöne gute Morgen. Ist es nicht wunderbar, so diese ganze Osternfest so gemeinsam zu feiern? Unsere Tochter, sie kam zu uns und sie sagte uns, ja, was machen eigentlich unsere Nachbarn diese ganze Zeit? Sie sitzen ja nur zu Hause. Ja, und tatsächlich, Geschwister, wir haben einen Grund zu freuen. Wir haben einen Grund zu feiern. Wir haben einen Grund, zusammenzukommen, uns zu erinnern, zurückzublicken und nach vorne zu blicken. Und all dies hat mit der Liebe Gottes zu tun. Die Liebe Gottes, der er uns offenbart hat, durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und wir haben dieses Psalmwort gelesen, auf Psalm 89, ich möchte aber Vers 36 noch dazu lesen. Psalm 89, Vers 36. Einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Gott hat David versprochen und deshalb wird er es auch erfüllen. Es ist Gottes Bund, es sind die göttlichen Verheißungen, die er uns gab, die er die Seinen gab, die er vom Grundlegung der Welt uns Menschen gab und die sich alle erfüllte durch Jesus Christus. Und genau dieses Thema wollen wir auch heute Morgen nochmal durchnehmen. Wir haben das Buch empfohlen bekommen, Blutlinie. Und ja, es geht schlussendlich um die Bündnisse Gottes. Und dieser Heilsplan, wo wir in 1. Mose schon sehen, bis hin zur Offenbarung. Und von diesem Heilsplan möchte ich mit uns heute Morgen einzelne Gedanken herausholen. Aber ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für deine Liebe, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Ja, Jesus, du bist der Grund, warum wir heute Morgen zusammenkommen. Wir feiern Passa, wir feiern Ostern, wir feiern und wir blicken zurück über dies, was damals vollbracht wurde, vor 2000 Jahren, dort am Kreuz von Golgatha. Du bist gestorben, du bist auferstanden und du bist zum Rechte des Vaters. Und Herr, genau darum haben wir Hoffnung, Zuversicht, Glaube. Und wir wissen, wir werden einmal ewig bei dir sein, wegen dies, was damals geschah. Und genau dieses Thema, Herr, wollen wir auch heute Morgen durchnehmen. So öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Ja, wir haben den Vers gesehen aus Psalm 89, Vers 36. Und gestern Abend, da haben wir ein wenig über einen Löwe gehört. Ja? Ich möchte diese Verse nochmal mit uns lesen, Offenbarung Kapitel 5. Und der Philipp hat das uns ja groß gemacht, diese ganze Erfüllung in Christus, dieses Symbol der Löwe, der kommen wird, um zu herrschen. Und ich lese Offenbarung Kapitel 5, Vers 5 und 6a. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Der Löwe Gottes, der Löwe aus dem Stamm Juda, der verheißene König ist aber auch der geschlachtete Lamm Gottes. Und wenn man ihm blickt, blickt man auch auf dem Lamm. Und man kann den Lamm und den Löwe nicht voneinander trennen. Er kam, um zu sterben. Und er hat dort am Kreuz von Golgatha gesiegt. Er wird kommen als Löwe, um zu herrschen. Und wichtig, da steht, wir haben ja auch über unsere Isser-Konferenz geredet, da geht es unter anderem darum, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Es sind die Bündnisse, die Gott mit David geschlossen hat. Es sind die Verheißungen, die Gott David gab. Es wird der kommen. Aber diese ganze Heilsplan Gottes müssen wir einsehen. Es ist immer Gott, der Initiator. Es ist immer Gott, der am Wirken ist. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen unfähig sind, untauglich sind, überhaupt Gott zu finden. Es ist schlussendlich immer Gottes Offenbarung. In 1. Mose 3, Vers 8, wir sind unmittelbar nach dem Sündenfall, da lesen wir 3, Vers 8, der Mensch versteckt sich von Gott. Das ist typisch Mensch. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Ja, der Mensch verstand, ich kann vor Gott nicht bestehen. Aber anstatt die Nähe zu Gott suchen, ist der Mensch auf ein Flucht. Er versteckt sich von Gott. Und der Herr, Vers 9, da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Das ist dieser Ruf, der erschallt durch die ganze Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag. Es ist dieser Ruf von Golgatha. Ich bin für dich gestorben, Mensch. Gott ist der Initiator. Gott ist der Suchende. Mensch, wo bist du? Deshalb, wenn wir hoffnungslose Fälle in unserer Familie haben, wenn wir denken, die werden sich nie bekehren. Ja, jeder schaut mal auf sich selber, auf sich selbst und schaut mal, war ich nicht auch mal so ein hoffnungsloser Fall? Und es war Gott. Es war er, der sich offenbart hat. Ja, der Mensch, ja, wie ist er? Vers 12 sagt der Mensch, unglaublich eigentlich, was Adam da sagt. Fast dreist. Aber er sagt, Vers 12, da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Was sagt der Mensch da? Also erstmal Gott, du bist ja schuld. Gott, du bist schuld, dass es überhaupt je so weit gekommen ist. Oh ja, sind wir nicht auch so? Wie oft gehen wir mit Gott ins Gericht? Wie oft lesen wir Gott, warum? Wie oft gehen die Menschheit mit Gott ins Gericht, anstatt sich vor Gott zu demütigen? Gott, du bist es! Und ja, und dann ist das die Frau. Du hast sie mir gegeben und was macht sie? Nichts, sie kann nichts Besseres, als mich zu verführen. Ja, also doppelte Schuld. Ich? Ja. Von einfach nur ein Pantoffel hält. Ja. Ja, wenig so war es tatsächlich. Aber das ist der Mensch. Ausrede, Ausrede, Ausrede und Ausrede. Es sind immer die anderen schuld. Ich bin nie schuld. Es sind die Eltern, die Großeltern, die Gemeindeleiter, es ist der Schullehrer, es ist der Chef am Arbeitsplatz, immer die anderen, mein eigener Geschwister und so weiter. Aber ich bin ein Armer. Aber ja, genau da ist eben der Punkt. Der Mensch ist unfähig, vor Gott zu bestehen. Und genau da ist Gott der Initiator. Gott ist der, der sich offenbart. Ja, was bleibt dem Menschen noch übrig? Glaube, 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 Glaube an ihn. Das ist so faszinierend, für mich einer der faszinierendsten Verse im Alten Testament. Es gibt viele natürlich, aber Hiob, er sagt was, was wirklich so tief gründig ist, wo er sagt in Hiob Kapitel 19, in Hiob 19, die Verse 25 bis 27, da sagt Hiob, und wir müssen verstehen, Hiob war wahrscheinlich vor Abraham schon da. Aber da sehen wir, wie die Menschen auch damals schon eine Beziehung mit dem lebendigen Gott hat und ein tiefes Verständnis. Ein Hiob hat ein tiefes Verständnis von einem lebendigen Gott, ja sogar von Gottes Heilsplan gehabt. Und so sagt er in Hiob 19, die Verse 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Was wusste Hiob schon alles über Gottes Heilsplan? Unglaublich, was Hiob das sagt. Und vor allem seine Glaube, Zuversicht und Hoffnung. Glaube, Zuversicht und Hoffnung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Wir haben es ja in diesen Tagen gehört. Der Mensch wird sterben. Aber der an Christus glaubt, der wird einmal sterben und dann ewig bei Gott sein und ihm schauen, auf dem er gehofft hat. Ist dies unsere Hoffnung? Ist dies unsere Glaube? Hiob, lang vor Christus, verstand nur aus Glaube. Nur durch Glaube. Ja, und diese Heilsplan, dieser Rettungsplan Gottes, diese göttliche Offenbarung an den Menschen, der zeigt sich vor allem auch an einem Leben im Alten Testament, an dem Leben von Abraham. Abraham war auch so ein Mensch des Glaubens. Wir lesen, wie Gott sich ihm offenbart, da ist auch immer wichtig zu sehen, auch da bei Abraham, es ist Gott der Initiator. Gott offenbart sich. Der Mensch aber reagiert. Abraham glaubt und darum handelt er. Aus Glaube heraus. Und so lesen wir 1. Mose 12, Vers 3. Dieser Vers wurde schon oft da über den Kanzel gepredigt. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Es ist Gott, der Abraham auserwählt. Es ist Gott, der sich Abraham offenbart und dem Abraham wird gesagt, ein Segen wird kommen aus dir. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, durch das Leben Abrahams und die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, offenbart Gott seinen Heilsplan und seine Verheißungen und, ja, noch mehr als nur Verheißungen, ewige Verheißungen. Dies, was ewig Gültigkeit hat. Und Abraham, er glaubte. Er glaubte. Der Mensch nochmal unfähig. Aber es war die göttliche Offenbarung an Abraham. Es war der Heilsplan, der Gott Abraham offenbarte und der Abraham schlussendlich auch lebte. Vertrauen in Gott. In Römer 4, Vers 3, da lesen wir Römer 4, 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er glaubte Gott und darum handelt er. Vers 13 lesen wir vom gleichen Kapitel, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißungen, dass er Erbe der Welt sein soll, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also nicht durch das Gesetz, das später hineinkam, durch Regeln und Gesetze, die später hineinkamen, sondern durch die Verheißungen, welche Gott ein Abraham gab. Vers 14 bis 16. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißungen unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Und da offenbart Paulus etwas ganz Faszinierendes. Abraham, unser Vater aller. Ja, wir dürfen sagen, Abraham ist auch unser Vater. Jetzt müsst ihr nicht denken, okay, jetzt bin ich ab sofort jüdisch. In einer gewissen Hinsicht schon, geistlich gesehen. Durch den Segen, den Gott Abraham versprochen hat, durch die Verheißungen, welche Gott Abraham versprochen hat. Und diese Verheißungen haben sich erfüllt in Christus Jesus. Wir werden es gerade noch sehen. Wie Abrahams Leben selbst ein Zeugnis auf Christus Jesus sind. Aber durch diese Verheißungen ist Abraham auch unser Vater geworden. Und das lesen wir so klar in Galater Kapitel 3. Galater Kapitel 3, Galater 3, die Verse 6 bis 8. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigt würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also Paulus bestätigt dies, was in 1. Mose 12, Vers 3, in Kapitel 15 und in viele andere Abschnitte, auch in Kapitel 22, 1. Mose. Es ist nichts anderes als das Evangelium, diese wunderbare, rettende Botschaft, der sich da offenbart. Nochmal, Geschwister, es ist Gott, der den Mensch sucht. Es ist Gott, der sich offenbart. Und so durch Abraham offenbart sich Gott und er sagt, die Rettung kommt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und diese Erfüllung haben wir schlussendlich durch Jesus Christus aus Abraham, Isaac, Jakob, Juda. Das Vers haben wir auch gestern Abend, 1. Mose 49. Der Ruhebringer, der Herrschende, der kommen wird aus dem Stamm Juda, aus dem Hause Davids. 2. Samuel Kapitel 7, diese Verheißungen an David, an der König wird ewig kommen und von diesem Moment an hat der König, der kommen muss, einen Titel, Ben David, Sohn Davids. Lass uns aber zurück zu Abraham gehen. Abraham, wie wir gesehen haben, ein Mann, der glaubte. Und so lesen wir 1. Mose Kapitel 22. 1. Mose 22, und da haben wir eine der größten Prüfungen, welche Abraham hindurchging. Er ging durch sehr viele Prüfungen. Nur die Idee, dass Gott Abraham sagt, verlasse alles, was du hast, und geh. Es ist ein totales Vertrauen in einen lebendigen Gott gewesen, weil Abraham wusste ja gar nicht, wohin es geht. Ich weiß nicht, ob wir Schweizer da mitgemacht hätten. Ja, wir brauchen einen Plan. Wissen, wir haben eine Struktur. Ja Gott, wohin willst du, dass ich gehe? Ja, geh doch einfach mal. So wurde Abraham gesagt. Er ging. Verlasse alles. Ja, aber muss ich nicht doch einen Plan machen? Abraham lebte in einer der wohlhabendsten Städte der damaligen Zeit. in einer Reichtum, wo man selten hatte, in dieser, wie in dieser eine Ort. Und er musste zu Beduine werden, in Zelte leben. Es war alles anders als attraktiv. Ein total anderes Leben musste er gehen. Aber er ging. Er vertraute. Er glaubte. Alles auf Hoffnung hin. Er hatte eine Zuversicht auf etwas Besseres, was noch kommen wird. Es ist unglaublich, dieses Leben Abraham, wie viel man auch davon auch persönlich herausnehmen kann. Aber wenn das schon eine Prüfung war, 1. Mose 22, das können vielleicht die gut mitreden, die nur ein Kind haben. Vielleicht ein lang ersehntes Kind. Und Abraham wartete lang auf diesen erstgeborenen Sohn. Und dann sagt Gott, ja, nimm deinen Sohn. Lass uns das Kapitel öffnen. Vers 2, Kapitel 22. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Merken wir die Parallele? Merken wir die Parallele zu Johannes 3? Den Einzigen, der du lieb hast. Das sind die Worte Gottes. Nimm ihn. Und geh hin in das Land Moria. Und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also, spätestens jetzt wäre ich definitiv in einen Dialog mit Gott gegangen. Definitiv. Abraham kannte Gott. Abraham kannte seine Erlöser. Abraham kannte Gott. Nein, er diskutiert nicht. Er geht. Er geht. Aber auch da, wo er gegangen ist, ging er mit einer Zuversicht. Vielleicht ein Herz, eine Hoffnung innerlich. Aber er wusste, Gott macht keinen Fehler. Und in Vers 8 lesen wir, und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Ich weiß nicht, warum Abraham es so gesagt hat. Weil er wusste ja, dass er seinen Sohn opfern muss. Und trotzdem sagt er, Gott wird schon dafür sorgen. Es war ein prophetisches Wort. Ob er wirklich ganz verstand, was er da gesagt hat? War es auf Hoffnung hin? War es ein Wunschgedanke? Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn von Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinem einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Priorität der richtige Gesetz, Gott auf der ersten Stelle. Aber auch dieser Vers hat Parallele zu Johannes 3, Vers 16. Wir kommen gerade dazu. Lesen weiter. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinem Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte das Ort, der Herr wird dafür sorgen. So dass man auch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, Weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deine Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Da wird nochmal dies wiederholt, was Gott Abraham schon in 1. Mose 12 verheißen hat, in Kapitel 15, Kapitel 17. Immer wieder sagt Gott das Gleiche, durch dich sollen gesendet werden alle Völker der Erde. Aber was geschieht da, Geschwister? Was sagt Abraham da prophetisch nochmal? Vers 8, mein Sohn, Gott wird wie ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und dann Vers 14, und Abraham nannte das den Ort, der Herr wird dafür sorgen. So dass man heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Wo befindet sich Abraham? Auf dem Gebirge Moria. Auf dem Gebirge, wo später der Tempel stand. Auf dem Gebirge, wo schlussendlich dort am der Hügel Golgatha, unser Herr, der Schöpfer aller Dinge, der Ewige, sich erniedrigt hatte, Knechtgestalt nahm und sich erniedrigt hat bis zum Kreuz von Golgatha. Ja, wenn dort im Berg Moria, Gebirge Moria, der einzige Sohn verschont wurde. Der einzige Sohn Abraham verschont wurde, wurde der einzige Sohn Gottes nicht verschont. Nicht verschont. Sehen wir diese Offenbarung Gottes? Sehen wir, wie Gott am Handel ist und wie Abraham als Prophet dient? Und er sagt, der Herr wird auf diesem Berg dafür sorgen. Dafür sorgen. Es kommt der, der sterben wird. Und wenn der kommen wird, der dort an diesem Berg sterben wird, wird sich Vers 18 erfüllen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Dies durch Jesus Christus. Nochmal Vers 14. Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und so geht das Heilsplan Gottes weiter. Das Heilsplan Gottes geht weiter, oder besser gesagt, die Offenbarung des Heilsplan Gottes. Abraham, Isaac, Jakob, Juda. Und dann kommt das Gesetz dazwischen. Das Gesetz, welches uns schlussendlich eins zeigt. Mensch, du kannst vor Gott nicht bestehen. Mensch, du bist Sünder. Was haben wir gelesen über den Mensch? Ausreden hat er immer. Aber Gottes Gnade ist ewig. Und es ist Gott, der sich offenbart. Aber das ganze Gesetz, alles, was sich offenbart, hat alles schlussendlich ein Ziel. Gottes Heilsplan. Wir haben in diesen Tagen über das Passa geredet. Das Passa, eine Botschaft auf den Tod Christi hin. Von Sklaverei in die Freiheit. Das ist interessant zu sehen, dass der Passa wurde gegeben wann? Der Passa wurde gegeben, wo das Gesetz noch nicht da war. Das Passa wurde gegeben, wo das Volk in Sklaverei war. Aber dieser Passa offenbart, durch ein Opfer wird man frei von der Sklaverei. Welche Sklaverei? Sklaverei der Sünde. Und diese Joch der Sünde, diese Schuld vor Gott. Und wo dieser Lamm geschlachtet wurde und dieses Blut auf der Türpfosten des Hauses gestrichen wurde, da wo das Blut auf den Türpfosten war, da kam der Tod nicht hinein. Und so hat auch der Passafest so eine tiefe, christozentrische Bedeutung. Und das noch vor das Gesetz. auf Christus hin. Es wird der vollkommene Opfer kommen. Und dies hat sich erfüllt durch Jesus Christus. Und so gilt es auch uns, die wir Christus gehören. Wenn Christus für uns starb, wenn dies wahr geworden ist in unserem Leben, dann herrscht nicht mehr der Tod über uns, sondern wir haben ewige Leben. Wo Gott Israel auserwählt, er gibt ihnen das Passafest, er gibt ihnen auch andere Feste. Und wir müssen verstehen, dass all diese Feste, Geschwister, haben eine messianische Deutung. Alle Feste. Alles auf Christus hin. Wenn man das Wort Gottes aus dem Alten Testament liest, ohne schlussendlich Christus zu sehen, da haben wir das Ziel verfehlt. Und das ist auch diese gewisse Tragik im jüdischen Volk. Das ist diese Tragik der Synagoge. Man hat das Gesetz, man liest das Gesetz, man liest die 5 Bücher Mose, man liest die Psalmen, man liest viele andere Kapitel, aber ohne Christus. Ohne schlussendlich auf Christus hin. Ja, Christus selbst sagt es doch in Johannes Kapitel 5. Johannes 5, Vers 39, sagt er zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Ihr forscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das ganze Alte Testament hat ein primäres Ziel: Jesus Christus. Die ganze Feste des Herrn, die Feste Israels, die befohlene Feste, haben alle ein schlussendlich Ziel: auf Christus hin. So haben wir das Passafest mit dieser Deutung auf den Tod Christi. Das unmittelbare ungesäuerte Brote, was sie jetzt auch in Israel feiern. Es geht um die Sündlosigkeit Christi. Die Erstlingefest, die Auferstehung Christi. Da haben wir das Pfingsten, das Pfingstfest. Und da kennen wir die Erfüllung, die Ausgießung des Geistes. Das Posaunenschallfest. Dieses Posaunenschallfest, Geschwister, hat eine tiefe Bedeutung auf Zukunft Israel immer noch. Da geht es um Israels Rückkehr und Sammlung durch Christus. Großer Versöhnungstag, der sogenannte Yom Kippur. Ein sehr wichtiges Fest, wir kommen noch gerade dazu. Da geht es um das stellvertretende Opfer Christi. Ja, fragt mal unsere jüdischen Freunde, ja, was macht ihr mit dem Versöhnungstag? Was macht ihr mit dem Yom Kippur-Opfer, wo der hohe Priester einmal in der Allerheiligste hineinging, an diesem einen Tag, zweimal in diesem gleichen Tag, um Sühnung zu schaffen für das Volk? Was macht ihr damit? Ihr bringt ja kein Opfer, es ist kein Blutvergießen. Und wir haben eine Antwort: die Erfüllung in unser Herr und Heiland Jesus Christus. Nochmal, das ganze Alte Testament hat diese eine Ziel: Jesus Christus. Darum, wenn wir das Alte Testament lesen, forschen, dann müssen wir diese eine Brille anhaben schlussendlich: Jesus Christus. Das Heilsplan Gottes. Dann haben wir das Laubhüttefest. Ja, das Laubhüttefest wird auch nochmal in Sacharja Kapitel 14 erwähnt, ein Fest, wo man auch im tausendjährigen Reich noch feiern wird. Aber da geht es die Ruhe und Wiederherstellung mit Christus. Diese Ruhe, in dem die ihm gehören, schon heute befinden. Und in dem Israel noch hineinkommen muss. Ja, es gibt noch mehr Feste in Israel, die nicht direkt in der Bibel vorkommen und trotzdem vorkommen. Zum Beispiel der Purimfest. Der Purimfest hat uns sehr viel zu sagen. Auch in Bezug auf Israel. Da haben wir das Chanukka-Fest, der Jesus selbst ja auch in Jerusalem feiert. Aber zurück zu diesen Festen, wir sehen, alles hat eine schlussendliche Bedeutung. Ja, auch das Chanukka-Fest hat eine Bedeutung. Das Licht, der kam. Das einzige Licht in der Dunkelheit. Jesus Christus. parallel zu den Festen, die Gott ihnen gab, gab Gott ihnen noch mehr. Er gab ihnen diese ganze Opferritual. Er gab ihnen den Brandopfer. Sühnung. Ein Bild auf Jesus Christus, seine sündlose Natur. Er gab ihnen das Speisopfer, Hingabe, Weihe. Und Christus erfüllte es, indem er den Wille des Vaters tat. Das Dank- und Friedensopfer, Versöhnung, Gemeinschaft durch Christus. Christus selbst hatte Friede mit Gott und durch ihn wurde Friede geschaffen. Das Sündopfer, Sühne, sein stellvertretender Tod und das Schuldopfer, Buße, er zahlte die ganze Erlösung. Ja, alles hat dieses eine Ziel, die Erfüllung in Christo Jesus, Gottes Erlösungswerk. Alles in ihm, durch ihm, für ihn. Alles. Wir haben das ja gehört, Hartmut Jäger hat das ja so wunderbar uns vor Augen gestellt. Es ist vollbracht. Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, er ruft mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Dieser griechische Wort Tetelestai. Und Hartmut hat ja gesagt, jetzt beginnt die Zeit der Gnade. Jetzt beginnt was Neues. Es ist vollbracht. Alles wurde vollbracht. In und durch Jesus Christus. Diese Ereignisse vor 2000 Jahren haben alles verändert. Sie waren Erfüllung von Bündnissen und sie sind volle Verheißungen für uns, die wir ihm gehören. Ich habe ein schönes Zitat gelesen. Wenn es ein Wort der Jahrtausende, ein Wort der Geschichte, ein Wort der Menschheit, ja, ein Wort der Ewigkeit geben würde, dann würde ich für folgendes Wort plädieren. Tetelestai. Das ist ein griechisches Wort, das man in Deutsch meint, es ist vollbracht, wiedergeben kann. Dieser Satz am Kreuz, es ist vollbracht. Alles in Christus. Sehen wir es? Wo waren die Menschen dort am Kreuz? Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Herr, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, was war das für ein Moment, wo unsere Schuld, unsere aller Schuld auf ihm gefallen ist? Wo der gerechte Zorn Gottes auf sein Sohn kam? Was war das für ein Moment? Und Jesus rief, es ist vollbracht. Das ist dieser Ruf aus dem Garten Eden. Mensch, wo bist du? Und siehe da, er hat alles vollbracht durch den Mensch gewordene Sohn Gottes. Ja, was hat Abraham gesagt? Auf diesem Berg wird der Herr dafür sorgen. Auf diesem einen Berg in der Gebirge Moria wurde der Sohn Abraham verschont. Nicht aber der einzige Sohn Gottes. Nicht aber der einzige Sohn Gottes, den Gott so sehr lieb hat. Sehen wir es? Geschwister, verstehen wir, wie groß die Liebe des Vaters an uns Menschen war? Was heißt war? Ist. Indem er sein geliebter Sohn geopfert hat. Und wo Jesus mit lauter Stimme sage, es ist vollbracht, ist der Vorhang zerrissen, Matthäus 27, Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Auf diesen Moment brauchte es das Heiligtum nicht mehr. Und wir müssen sehen, dieser Vorhang war 15 Zentimeter dick. Man sagt, man brauchte für diesen Vorhang, ob diese Zahl stimmt, weiß ich nicht, aber so sagt die Tradition, 300 Personen, um es zu tragen. So schwer war dieser eine Vorhang. Und dieser Vorhang zerriss. Lass uns dazu ganz kurz Hebräer Kapitel 9 öffnen. Hebräer 9. Und wir lesen ab Vers 6. Denn nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester allerzeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrung des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Dieser ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Das Ganze war unvollkommen, aber in Christus ist es vollkommen geworden. Weil auf dem Moment, wo dieser Vorhang zerriss, von oben nach unten, dann brauchte es das Heiligtum nicht mehr. Der ganze Tempel, der ganze Opferdienst, alles hat er auf einmal keinen Sinn mehr gehabt. Und das ist etwas, was gar nicht so einfach war, auch für die Juden. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, was ist damit in unserem Opferdienst? Wir müssen sehen, wir haben es auch schon gesehen, dass in aller Religion es immer du musst, du musst, du musst, du musst und dann wirst du eventuell vor Gott bestehen können. Wie ist es im Islam? Die 5 Säulen des Islams sind die wichtigste Regel für gläubige Moslems und für viele selbstverständlich. Dazu gehört das öffentliche Glaubensbekenntnis, das tägliche Ritualgebet, das soziale Spenden, das Fasten während der Ramadans und die Wallfahrt nach Mekka. Und dann, vielleicht ist Gott mit mir gnädig. Vielleicht. Vielleicht. Tue, 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 tue. Und das kommt dann in Extremen hinein, wo ja, teilweise sehr krass sind. Und du weißt es trotzdem nicht. Falsche Sicherheit. Wie ist es im Christentum? Ja, wie ist es im Christentum? Ist es nicht teilweise genau gleich? Ich bin getauft, also Kindertaufe. Ich habe die Konfirmation durchgemacht. Also, alles wunderbar. Falsche Sicherheit. Tatsächlich gibt es solche, die sagen, ich bin getauft, darum bin ich ein Teil von Christus. Also, ja, dann tue ich, was ich will. Ich bin sowieso dabei. Falsche Sicherheit. Ich glaube, das war dieser eine Punkt, wo die Reformation nicht weiterging. Sie hat dort aufgehört. Und die Taufe, der Kindertaufe ist geblieben. Das war fatal. Auf diesen Moment war es nicht mehr dieser Ruf, Christus ist für dich gestorben. Tu Buße, bekehre dich. Ein Säugling, der versteht das nicht. Und so war es nur noch Tradition, Religion. Ich bin einfach dabei, ich bin so erzogen. Ja, vielleicht geht man in die Beichte, man geht in den Gottesdienst. Ja, vielleicht gibt es auch da solche, die einfach immer schon dabei waren. Aber ist dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, Realität geworden? Das gleiche Irrtum finden wir auch im Judentum. Ich bin ein Jude, also bin ich erlöst. Und genau da kommt Jesus und sagt, oh nein, so ist es nicht. Nur weil du als Jude geboren bist, heißt noch lang nicht, dass du erlöst bist. Weil es gibt nur eine Erlösung und der ist in und durch Jesus Christus. Darum, diese rettende Botschaft muss raus. Jesus sagt in Matthäus 12, ab Vers 46 bis 50 lesen wir, das ist nachdem der Sünder gegen den Heiligen Geist begangen worden ist. Da sagt er, während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, sieh da, meine Mutter und meine Brüder. den werden Wille meines Vaters im Himmel tut. Der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also wer gehört mir? Und der Schlussfolgerung, was wir dann später sehen, nur die, die Jesus annahmen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die, die verstanden haben, nicht nur verstanden haben, sie haben es verinnert, sie haben sich bekehrt, sie haben die Entscheidung getroffen. Ja, ich kann nicht vor Gott bestehen, er aber hat es für mich vollbracht. Aber tatsächlich gibt es die Lehre im Judentum, dass, weil man Jude ist, vom Fleisch nah, ist man nicht verloren. Ist man nicht verloren. Deshalb geht man auch nach dem Tod jeden Monat am Grab zu beten. Und das 10 Monate lang. Weil man sagt, der Schlimmste überhaupt, der wird nach 11 Monate beim Herrn sein. Darum geht man nur 10 Monate. Weil wenn man nach 11 Mal geht, dann sagt man was? Dass der, für den ich bete, war der Schlimmste überhaupt. Ja. Also das macht man nur 10 Mal. Alles Traditionen, 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 der kein Mensch zum Himmel bringt. Falsche Hoffnung. Falsche Sicherheit. Es ist fatal, wenn man dann tatsächlich sagt, du bist getauft, darum kommst du im Himmel. Falsche Sicherheit. Falsche Garantie. Schlussendlich ist es Menschenswerk. Eigene Kraft. Was ist diese Botschaft? Nicht durch eigene Kraft. In Hebräer 10, Vers 1, lass uns so zurückgehen. Da lesen wir, Hebräer 10, 1, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den geistlich gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Niemals! Vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünde hinwegnehmen. Kein Opfer, kein Tempel kann dies wirken, sondern nur Jesus Christus. Und Gott, er ist immer der barmherzige, geduldige, gnädige Gott. Wir müssen sehen, der Tempel, der damals in Jerusalem stand, das war ein Gebäude von Gott befohlen. Und in gewisser Hinsicht war der zweite Tempel herrlicher als der erste Tempel. Wir sehen, der erste Tempel, die Pläne kamen von Gott. Gott gab es David und sein Sohn Salomo baute es auf. Und die Herrlichkeit des Herrn, die Schechina, kam in diese Gebäude hinein. Dieses Gebäude wird ungefähr 400 Jahre später zerstört. Und dann wird es wieder aufgebaut nach der babylonischen Gefangenschaft. Ein mickrige, armselige Gebäude wurde gebaut. Aber später durch Herodes wurde es zu einem der prächtigsten Gebäude im Römischen Reich. Aber in welcher Hinsicht war es prächtiger als der erste? Wir müssen sehen, wenn man das Gold nehmen würde vom ersten Tempel, ich habe es mal umgerechnet, das hat einen Wert von ungefähr 11 Milliarden Schweizer Franken. Ein Gebäude. Das Goldwert, ja. Aber für Gott war das alles nichts. Er sagt, nicht dies macht das Gebäude herrlich, der Gegenwart Gottes. Und der zweite Tempel, warum war es herrlicher? Weil der Herr selbst sich dort offenbart. Der Herr selbst wandelte im Tempel. Und er nennt dieses Haus das Haus meines Vaters, welche ihr zur Räuberhöhle gemacht habt. Aber Jesus sagt in Bezug auf diesen Tempel in Johannes Kapitel 2, Johannes 2, Vers 19, Vers 19 bis 21, nach der ersten Tempelreinigung. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Das ist der Grund, warum wir heute da sind. Wir sind ein Tempel seines Leibes, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir werden genannt Tempel Gottes auf Erde. Und somit, auf dem Moment, wo Jesus am Kreuz von Golgatha rief, es ist vollbracht, und der Vorhang zerriss von oben nach unten, brauchte es kein Tempel mehr. Braucht es kein Opfer mehr. Kein Opfer hat mehr eine Bedeutung vor Gott, weil der vollkommene Opfer schon kam. All dies, was das Opfer symbolisierte, erfüllte sich in und durch Jesus Christus. Aber auch da, der Herr, der barmherzige Gott, mit seinem Volk, mit seinem geliebtes Volk Israel, wie geduldig war er. Und es gibt ein, ich glaube, das habe ich schon mal da über den Kanzel vorgelesen. Er hat ihnen ein oder mehrere Zeichen gegeben, dass der Zeit der Tempeldienst vorbei ist. Natürlich, spätestens 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Dann gab es keinen Tempeldienst mehr. Aber wenn der jüdische Tradition nichts über den Vorhang redet, wohl aber das Neue Testament, wahrscheinlich auch als Gegenreaktion, ist die jüdische Tradition sehr klar, dass um Jahr 30 nach Christus etwas geschah. Etwas geschah, was alles änderte. Und wir haben eine Antwort. Jesus Christus starb am Golgatha. Ja, was sagten die? Es gibt eine Stelle im Talmud, ich lese aus einem Buch, wo wir auch im Büchertisch haben, über die Geschichte. Es gibt eine Stelle im Talmud, in dem Mishnah, Traktat Yoma 39b, die lautet folgendermaßen. Unsere Meister lehrten 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Hauses kam das Los nicht mehr in die Rechte, noch wurde der rotfarbige Stoffstreifen weiß, noch brannte das westliche Licht und es öffnete sich die Türen des Tempels von selbst. Habt ihr gemerkt? 40 Jahre lang. Ja, was waren diese Zeichen? Ich möchte es ganz gut vorlesen für die, die es vielleicht nicht kennen. Und vielleicht würde der eine oder andere jetzt sagen, ja gut, das ist schon ein bisschen fantastisch, das Ganze. Wisst ihr, so fantastisch wie es ist, sie berichten es trotzdem. Und so fantastisch wie es ist, beweist es so auf ganze klare Art und Weise, dass 30 nach Christus etwas geschah, wo das Tempeldienst, der Opferdienst, alles ein Ende setzte. Es brauchte es nicht mehr. Ja, was waren diese Zeichen? Ich lese vor. Gut 400 Jahre nach Christus lehrten die jüdischen Rabbis, dass Gott ihnen Zeichen seiner Ablehnung der Tempeldienstes und der entsprechenden Opfer gegeben habe, bevor der Tempel im Jahr 70 nach Christus zerstört worden sei. Dies wird sowohl in Jerusalem wie auch im babylonischen Talmud bezeugt. Der knapp gehaltene Abschnitt bedarf einiger Erläuterungen, um für uns, die wir mit dem jüdischen Tempeldienst nicht vertraut sind, verständlich zu sein. Am Versöhnungstag, Yom Kippur, wurde den Hohepriester zwei Ziegenböcke präsentiert, die man jeweils rechts und links von ihm platzierte, sowie ein Behälter mit zwei Steinlosen darin. Siehe 3. Mose, Kapitel 16, die Verse 5 bis 34. Der eine dieser Steine war weiß und wurde das Los des Herrn genannt. Der andere Stein war schwarz, das Los des Sündebocks, in Hebräisch steht da Azazel. Ohne hinzuschauen fasste der hohe Priester in den Behälter mit den Losen und ergriff mit seiner rechten Hand einen Stein da raus und hielt ihn über den Bock auf seiner rechten Seite. War der Stein weiß, Los des Herrn, so war der rechte Ziegenbock geheiligt, geopfert zu werden, und der andere Bock wurde mit den Sünden beladen, in die Wüste gejagt. War der Stein jedoch schwarz, so wurde der rechte Bock in die Wüste gejagt und der linke als geheiligt, als Sühnopfer geopfert. Es galt als gutes Vorzeichen dafür, dass Gott die Versöhnung annahm, wenn das Los des Herrn in die rechte Hand fiel. In die letzten 40 Jahren fiel es nie mehr, auf der rechten Hand. Die Juden verstanden diese Zeichen als Gottes Annahme ihres Opfers am Versöhnungstag. In den darauffolgenden 200 Jahren, so berichtet es der Talmud weiter, kam manchmal der Weiße, manchmal der schwarze Stein in die rechte Hand, wie man gemäß der Zufälligkeit erwarten würde. Auch der karmesinrote Faden verwandelt sich einmal in weiß und ein anderes Mal wiederum nicht. Als Zeichen dafür, ob Gott dem Volk alle Sünde vergeben hatte oder nicht. Und jetzt kommt es. Der Talmud berichtet also davon, dass sozusagen in Umkehrung der Segenszeit, der sie mal erlebten, 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels, daher 30 bis 70 nach Christus, der weiße Stein nie in die rechte Hand des Hohenpriesters kam. Und der purpurrote Faden nie wieder weiß wurde. Und ganz in diesem Sinne heißt es auch, dass während dieser 40 Jahre das westliche Licht nicht brannte. Was ist damit gemeint? Gemeint ist das am weitesten im Westen stehende Licht des siebenarmigen Tempelleuchters, der Menorah, das immer zuerst angezündet wurde und länger brannte als alle anderen Lichter im Tempelbezirk. Das mit demselben Menge Öl versorgt war wie alle anderen Lichter, galt seine Weiterbrennen als Zeichen dafür, dass Gottes Gnade bei Israel war. Und so berichten die Juden 40 Jahre lang. Ich sage mal so, es sind 40 Jahre Gnaderede Gottes. 40 Jahre lang rede an das Volk Israel, schau zurück zum Kreuz, schau zurück zu dem Berg, der Gott Abraham, wo Gott Abraham sich offenbarte, wo Abraham ihm vorausgesagt hat, dass an diesem Berg wird er für Gott für eine Opfer sorgen. Schau zurück auf Golgatha, schaut auf diese eine Abend zurück, an diese Passaabend. An den vollkommenen Lamm Gottes, der geschlachtet worden ist. Schau zurück auf Gottes Handel. Schau zurück und seht, wer da am Kreuz starb. Und der 3 Tage später auferstand. Und weil er auferstanden ist, braucht es kein Opfer mehr. Er ist auferstanden. Es braucht kein Opfer mehr. So lesen wir Lukas 22, Vers 20. Das haben wir ja am Donnerstagabend durchgenommen. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Neuer Bund. Für die Jünger war es klar. Sie kannten ein Vers, Jeremia 31, 31. Ein neuer Bund, der Gott schließen wird. Das war ein Aha-Erlebnis und sie wussten gerade, es wird sich erfüllen. Und trotzdem haben sie ihn verlassen. Aber es erfüllte sich. Und wir haben da noch als Ergänzung Hebräer 10, die Verse 16 bis 19. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu freimütig haben zum Eingang in das Heiligtum. Und so bestätigt das Hebräerbrief, dass in Christus Jesus dieser Bund sich erfüllt hat. Und wir sind ein Teil dieser Bund geworden. Und darum haben wir diese ewige Verheißungen. Und dieser Bund gilt damals für Israel und gilt auch in der Zukunft noch für Israel. Auf dem Tag hin, wo sie anschauen werden, dem sie durchbohrt haben. Was haben wir diese Tage schon schön gehört? Johannes 6, 68 bis 69, Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen denn wir gehen? Du hast Worte ewiges Leben und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Er ist unsere Erlösung. Es gibt nur ein Weg. Und diese Frage gilt auch uns aller, Geschwister. Sind wir heute Morgen da aus lauter Tradition? Religion? Es gehört sich. Folge ich Jesus nach Gesetze und Befehle und ist mir das ganze Glaube nur noch zu Qual geworden? Bin ich dabei, um meinen Eltern wohlgefällig zu sein? Ja, meine Eltern erwarten, dass ich komme, also komme ich. Dann ruft heute Jesus zu dir. Dann ruft heute dieser ewige Ruf, Mensch, wo bist du? Dieser Ruf des Vaters, der seinen Sohn gab um unsere Wille. Es ist der Ruf des Vaters, ich liebe dich. Es ist der Ruf, kehre um. Es ist so schön zu sehen. Es ist so unkompliziert eigentlich. Aber in der Apostelgeschichte, in Philippi, da lesen wir Kapitel 16, da fragte der Kämmerer und er führte sie raus und sprach ihm, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Sein Ruf war ein Ruf von einem zerbrochenen Mensch. Und der Antwort, so einfach und schön, glaube. Nimm dies wahr, was am Kreuz von Golgatha für dich geschah. Nimm Jesus Christus in dein Leben. Und diese Botschaft gilt, wie damals, für Israel. Und wie Gott Abraham sagt, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. In dieser Segen leben wir heute. In dieser Segen. Gehe heute nicht nach Hause, ohne ein Teil dieser Segen zu werden. Gehe nicht nach Hause, ohne diese Entscheid zu treffen. Ja, ich brauche Christus. Ich bin ein Sünder. Ich habe aus eigenen Werken probiert, vor Gott zu bestehen. Ich will meinen eigenen Weg gehen mit der Hoffnung, irgendwann kann ich mich ja bekehren. Wenn heute der Herr zu dir redet, ist heute Gnadezeit. Sage heute ja, glaube heute auf ihn. Weil wir haben eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung, einmal ewig bei ihm zu sein. Durch das Kreuz von Golgatha ist alles vergeben. Alles. Und ja, wenn Gott sagt vergeben, da hat es vergeben, hinter sich gelassen. Mit dieser Zuversicht dürfen auch wir leben. In Vergebung mit ewiger Hoffnung. Ist Christus ihre, deine Erlöser geworden? Ist dies wahr geworden, was am Kreuz von Golgatha geschah? Diese Antwort muss jeder selbst sich geben können. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diese rettende Botschaft, wo du uns offenbart hast, wo du bereit gemacht hast vor Grundlegung der Welt, uns verlorene Menschen zu erretten. Du hast uns so sehr geliebt, dass du bereit warst, dort an der Gebirge Moria, dein einziger geliebter Sohn zu opfern. Herr, wir blicken zurück voll Staunen und sagen Danke. Aber Herr, du siehst uns. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir stehen. Und Herr, wir beten. In dieser Abhängigkeit von dir. Wir nehmen diesen Ruf wahr, Mensch, wo bist du? Und wenn jemand da in diesem Raum ist, wenn jemand heute im Livestream diese Botschaft hört und Teil dieser Osterkonferenz war, Herr, und er dich noch nicht kennt, so beten wir zu dir. Sprich ihm heute und jetzt an. Sprich sein Herz an. Dieser Ruf, Mensch, wo bist du? Ich bin für dich gestorben. Ich liebe dich. Lege dein alter Leben ab. Lege deine Sünde ab. Ich offenbare mich heute vor dir. Entscheide dich heute für mich. O Herr, dieser Ruf erschallt heute in dieser Zeit der Gnade. Und dafür danken wir dir. Und danken, Herr, für diese wunderbare Hoffnung, welche wir haben. Dass keiner uns diese Hoffnung wegnehmen kann. Weil es damals vollbracht wurde. Und weil wir dir gehören, dürfen wir sagen, wir werden einmal ewig bei dir sein. Maranatha, komme bald. Amen.